Dann wünsche ich einen wunderschönen Sonntagmorgen. Schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Zu meinem Vortrag aus dem Bereich Datenverwaltung und Datenspeicherung oder auf Englisch Data Management and Data Storage. Ein Interchange ist es eigentlich noch. Ich habe das jetzt gerade in Bremen an der Uni als Vorlesung gegeben über so eine halbe Woche. Da habe ich den Titel genannt, es gibt auch was anderes als SQL. Wieso ich beim Einreichen dieses Vortrages so einen langen Titel genommen habe, habe ich mich dann auch gewundert, als ich die Folien vorbereitet habe. Also welches Datenbanksystem ist das Beste für mich und meine Anwendung? Und wir wollen uns da einfach mal mit befassen, was hier wird da überhaupt? Was ist da überhaupt auf dem Markt so los? Was gibt es da eigentlich noch? SQL kennt fast jeder, musste jeder im Studium sich mal durchquälen oder in der Ausbildung. Mehr recht als schlecht oder mehr schlecht als recht, je nachdem. Aber was gibt es da eigentlich sonst noch so? Und deswegen habe ich diesen Vortrag dann einfach mal eingereicht. Es gibt ein paar Spielregeln. Also zum Ersten sagen wir hier auf der FrostCon du. Das ist ganz einfach. Mein Vortrag ist auf Deutsch. Ich habe den... Die FrostCon hat gesagt, mach den mal auf Deutsch. Habe ich jedenfalls so gesehen. Ist irgendwer hier, der kein Deutsch versteht? Okay, der könnte jetzt auch nicht antworten, weil er kein Deutsch versteht. Anybody here who isn't understanding German? Keiner, gut. Ich kann hier natürlich in diesem Vortrag keine Individualberatung machen. Ganz wichtig, die Folien, wenn ihr die im Netz findet, die haben ohne das gesprochene Wort keinerlei, absolut keinerlei alleinstehende Aussagekraft. Ich hatte da schon mal Riesenärger mit Oracle, weil die auf irgendeiner Folie von mir irgendwas meinten, gefunden zu haben, was gegen sie spricht, was aber im Vortrag überhaupt nicht der Fall war. Also die Folien haben keinerlei alleinstehende Aussagekraft. Wer irgendwas zu diesen Folien wissen muss, der muss in diesen Vortrag kommen. So einfach ist das. Ja, kopieren, verteilen und so weiter, die klassischen Copyrights liegen alle bei mir. Und die Bildrechte bleiben auch bei den Fotografen bzw. bei mir. Also wenn kein Fotograf dabei steht, habe ich die gemacht. Die Bilder sind das meine. Das sind so die ganz einfachen Spielregeln, die wir hier haben. Ja, wer bin ich? Ich laufe in dieser Open-Source-Szene seit 1995 rum als Mirasi. Dieser Nick ist mal zufällig entstanden, auf die Tastatur getippt, zufällig, weil ich einen Nick brauchte. Und irgendwie hat sich das dann als Markenzeichen durchgesetzt. Richtig heiße ich Susanne Holzgräfe. Früher hieß ich Ebrecht. Ich habe erst 2014 geheiratet. Das heißt, alles, was ich gemacht habe, war davor und ist also irgendwie, wenn man nach meinem Namen googelt, nicht mehr da. Fand ich sehr schön. Es ist so einmal clean und aufgeräumt. Wenn man allerdings nach meinem Mädchennamen bei Jasni nachguckt, findet man dann auch irgendwie 30 Seiten. Das ist auch sehr spannend. Ja, ich habe Informatik studiert, irgendwann mal vor urlanger Zeit, genau genommen Medieninformatik, habe mich immer schon für Datenbanken interessiert, habe PostgreSQL mitentwickelt, habe MySQL mitentwickelt, bin dann irgendwann nach Oracle verkauft worden. Habe schon als DBA gearbeitet bei recht großen, namhaften Firmen. Heutzutage bin ich unterwegs als, oder ich war lange unterwegs als Senior Consultant und Senior Trainer für PostgreSQL und MySQL MariaDB weltweit. Aber so bei 40 Langstreckenflügen im Jahr überlegt man sich dann irgendwann auch mal kürzer zu treten. Heutzutage mache ich das nur noch so im Umkreis, wo ich gut hinkomme. Und habe dafür noch ein zweites Standbein, das ist Datenschutz und Datensicherheit, damit ich ein bisschen überleben kann. Aber im Großen und Ganzen, mein Hauptgeschäft sind immer noch die Datenbanken und die Datenbankwelt. Ja, ich gebe manchmal Vorlesungen an Unis und diverses anderes. Das ist so zu mir in Kürze. Ich bin 47 Jahre und seit 95 in dieser Szene aktiv. Ja, das Erste, was man immer hat, wenn man über Datenbanken redet, ist die Frage, was ist eine Datenbank? Wer weiß, was eine Datenbank ist? Wer möchte jetzt mal erklären, was eine Datenbank ist? Wer hat da eine Idee? Hm. Ja? Ich gebe das mal rüber. Nee, aber der Kameramann nicht. Das muss ja, wird ja gefilmt.
Eine Datenbank ist eine Implementation von Tabellen. Von mir aus strukturierten Tabellen oder flachen Tabellen, dann ist es relational. die man anfragen kann und die man auch updaten kann. Mhm. Also mich interessiert immer zuerst die Nutzersicht oder ganz konkret die Endnutzersicht.
Ja, hat irgendwer eine andere Idee, was eine Datenbank ist?
Ich würde es allgemeiner, ich spreche laut, ich würde es allgemeiner fassen, das ist ja schon eine spezielle Implementierung, sondern das ist ein großer Datentopf, in dem Informationen abgelegt werden und die man durch eine gewisse durch Methoden wieder rausholen kann.
Also ein großer Topf, in dem Informationen abgelegt werden und die dann durch Methoden wieder rausgeholt werden können. Ja? Und mit zwei Mikrofonen kriegst du wahrscheinlich auch die Krise. noch jemand? Also, eine Datenbank, die Definition ist natürlich schon, ja, was eine Datenbank ist, habe ich tatsächlich nicht in meinen Vorlesungen rund um irgendwelchen technischen Fächern gelernt, sondern ich hatte im Nebenfach noch Jura und da wurde mir erklärt, was eine Datenbank ist. Sehr spannend. Dass die Definition nicht so ganz klar ist, sieht man auch daran, dass Datenbanksystemhersteller unterschiedliche Auffassungen davon haben. Wenn so ein MySQLer mit einem PostgreSQLer redet und die reden darüber, was die reden über eine Datenbank, da reden die so schön übereinander vorbei. Ich finde das immer sehr schön, weil sie halt ganz völlig unterschiedliche Auffassungen im Kopf haben, was eine Datenbank ist. Oracle und IBM im Übrigen auch. Also Postgres und IBM haben eine Auffassung und Oracle und MySQL haben die andere Auffassung. Ich habe mal gelernt, eine Datenbank ist eine in sich geschlossene, unabhängige Ansammlung von Informationen. Ich habe auch gelernt, dass Datenbanken nicht unbedingt elektronischer Form sind, sondern schon wesentlich älter. Ich habe dann auch gelernt in meiner Jura-Vorlesung, elektronische Datenbanken nennt der Jurist auch gerne mal Datenbankenbanken. Ja, und ja, Datenbanken, wenn man sich mit Datenbanken beschäftigt, das ist so das, was meine Erfahrung ist. Datenbanken sind eigentlich so die Herz und die Lunge heutzutage in den Unternehmen. Also man kriegt dann auch sehr schnell, wenn man für den Staat was mit Datenbanken macht, wird man da ganz schnell in die höchste Sicherheitsstufe reingeknallt. Einfach, weil das auch ganz häufig mit Betriebsgeheimnissen und weiß der Kuckuck was zu tun hat. Wenn so eine Datenbank gehackt wird, das ist nicht so lustig. Ja, Datenbanken. Es gibt da aber auch ISO-Normen für. Es gibt zwei ISO-Normen, die sich damals die großen Datenbankhersteller oder die großen relationalen Datenbankhersteller zugrunde gelegt haben mit der Definition. Die eine ISO-Norm habe ich nicht mehr gefunden, irgendwo aus dem Elektrobereich. In der anderen ISO-Norm, das ist die ISO 2382-1, das ist die, die Oracle zugrunde gelegt hat, meines Wissens. Da steht, a database is a collection of data organized according to a conceptual structure describing the characteristic of these data and the relationship, also die Beziehung, among their corresponding entities supporting one or more application areas. Also da haben wir so eine klassische Beschreibung, Auffassung Oracle, wie so eine Datenbank aussieht, mit Entities und Relations und die sich miteinander verbinden. Was da fehlt, was die IBMs und Postgres noch haben, ist das in sich geschlossen unabhängig, was dann noch eine Stufe höher ist. Also bei Postgres und Oracle ist das die Beschreibung eines Schemas. Ja, das ist das eine. Wir haben noch mehr. Interessanterweise unser Urhebergesetz beschreibt in Paragraph 4 Sammelwerke und Datenbankwerke. Ein Datenbankwerk im Sinne dieses Gesetzes ist ein Sammelwerk, dessen Elemente systematisch oder methodisch angeordnet und einzeln mit Hilfe elektronischer Mittel oder auf andere Weise zugänglich sind. Dass das Urhebergesetz sich dabei nicht einig ist, das steht in Artikel 4, aber in Artikel 87a beschreibt es dann nochmal, was eine Datenbank ist. Datenbank im Sinne dieses Gesetzes ist eine Sammlung von Werken, Daten oder anderen unabhängigen Elementen, die systematisch oder methodisch angeordnet und einzeln mit Hilfe elektronischer Mittel oder auf andere Weise zugänglich sind. Soweit ist das noch halbwegs fast wortwörtlich das Gleiche. Da ist eine Nuance anders. Und deren Beschaffung, Überprüfung oder Darstellung eine nach Art oder Umfang wesentliche Investition erfordert. Okay? Sehr schwammig ausgedrückt, willkommen in der deutschen Gesetzgebung. Was ist eine wesentliche Investition? Eine in ihrem Inhalt nach Art oder Umfang wesentlich geänderte Datenbank gilt als neue Datenbank, sofern die Änderung eine nach Art oder Umfang wesentliche Investition erfordert. Was eine wesentliche Investition ist, kann man sich jetzt auch wieder, streiten sich auch gerne die Gerichte drüber. So viel zum Thema Datenbank. Das ist also irgendwie, ja, nicht so wirklich definiert oder nur an verschiedenen Stellen sehr spannend unterschiedlich definiert. Dann habe ich jetzt als nächstes eine Folie. Mir fällt immer wieder auf, wenn wir über Datenbanken reden, in Gesprächen, dass viele Leute nicht wissen, was ein Client-Server-System ist. Kennt ihr andere Client-Server-Systeme? Wer kennt ein anderes Client-Server-System außer Datenbanken? Da gibt es noch zwei ganz bekannte andere. Was? X11? Finde ich jetzt spannend, dass das als erstes kommt. Das, also ich habe jetzt an zwei noch bekanntere, dem Volke bekanntere gedacht. Web, ja, klassisch. Das andere ist Mail, ja, genau. Das sind so Mail-Web-Datenbanken, das sind so die drei großen Klassiker. Also wir haben irgendwo einen Server stehen und da kann man mit tausenden verschiedenen Anwendungen, die sich Clients nennen, drauf zugreifen. Das ist halt die Geschichte mit den Datenbanken. Ja, jetzt haben wir Datenbanken. Jetzt haben wir auch da so komische Definitionen für. Was es gibt und was zum größten Teil auch standardisiert ist, ist, wie eine Datenbank aussehen soll, eine elektronische. Dafür gibt es verschiedene Datenbankmodelle, mit denen wir uns jetzt gleich tiefer befassen. Und die beschreiben genau, wie es dann so innerhalb einer Datenbank aussieht. Was kennt ihr denn für Datenbankmodelle? Das Relationale, ja, das ist sehr bekannt. Was? Objektorientiert kommt da hinten. Das hierarchische Modell. Dokumentenorientiert. Wir haben dann noch Graph-Datenbanken, Objektrelationale und Netzwerkdatenbanken. Ich glaube, dann haben wir sie alle genannt. Was glaubt ihr denn, welches das am weitesten verbreitetste ist? Was? Nee, von den 7 Datenbankmodellen. Was? Nein, das ist nur das zweitweiteste, verbreitetste. Das am weitesten verbreitetste, und das ist auch mit ganz großem Abstand zum Relationalen wesentlich weiter verbreitet, ist das Hierarchische. Es gibt halt wesentlich mehr Dateisysteme als relationale Datenbanksysteme. Also wenn wir da gleich reingucken, was das hierarchische Modell ist, wird auch relativ schnell klar, okay, das ist mit riesengroßem Abstand das am weitest verbreitetste System. Wir gucken da mal rein. Wir haben hier das hierarchische Modell. Ich dachte mir, wir sind hier auf einer Linux-Konferenz oder auf einer freien Open-Software-Konferenz. Jeder kennt so eine Shell. Und ich muss da jetzt keinen Grafik und Design anwenden. Ich habe einfach mal ein Tree gemacht. Das ist das klassische hierarchische Modell. Wir haben eine Wurzel, wir haben Unterordner, wir haben immer eine Parent-Child-Beziehung, also jeder hat einen Nachfolger und einen Vorgänger. Also der Unterordner 1 hat als Vorgänger den Ordner 3 und als Nachfolger das Blatt 2. Nur mal so als Beispiel. Es ist immer entweder eine 1-zu-1-Beziehung oder eine 1-zu-n-Beziehung. Es kann, also ein Blatt kann nicht in mehreren Unterordnern sein, also m zu n geht nicht. Wir besprechen immer bei Datenbanken auch von diesen Beziehungen 1-zu-1, also eine Datei ist in einem Ordner oder ne, ein Blatt ist in einem Ordner. Und aber es kann nicht ein Blatt in mehreren Ordnern sein. Zeitgleich, das geht nicht. Das ist so das klassische hierarchische Modell. Habe ich da was vergessen? Verknüpfung mehrerer Bäume nicht möglich. Ach ja, genau. Man kann halt keine Verknüpfung herstellen zwischen mehrerer Bäume. Also die Wurzeln kann man nicht untereinander verknüpfen. Da müsste man eine Wurzel oben drüber setzen. Dann ginge das wieder. Ganz klassisch gab es auch schon, überhaupt vor den Computern gab es das System schon. Die Klappe ist eine Schubladenverwaltung, sage ich immer. Man hat einen schnellen und einfachen Zugriff. Wie das so mit der Redundanz ist, ist natürlich so fraglich. Die ist da nicht so wirklich gegeben. Klassische Anwendungsgebiete? Ja, Dateisystem. Das ist ganz klassisch. Wir haben noch so Stammbäume, werden auch so gemacht, Aufbewahrungssysteme. Die Domainverwaltung, URLs, sind ganz klassisch nach diesem hierarchischen System. Wenn ich da habe, was weiß ich, en.froscon.de, ah, super, wäre dann halt erstmal de, dann froscon, dann en. Also dieses ganze URL-Domainverwaltung ist in der Regel. Und dann gibt es ganz berühmt außer dem Dateisystem Lightweight Directory Access Protocol, abgekürzt, besser bekannt als LDAP. Wer von euch setzt LDAP ein? Wer von euch kennt jemanden, der LDAP einsetzt? Okay. Gibt es Schwierigkeiten mit LDAP? Hat schon mal jemand größere LDAP-Systeme administriert? Da gehen schon die Köpfe auf und nieder. Also LDAP wird heutzutage hauptsächlich eingesetzt, korrigiert mich, im Bereich der Authentifizierung, damit ich ein Kennwort, ein Passwort, eine Authentifizierung habe für alle möglichen Systeme in meinem Unternehmen. Da ist LDAP immer noch der Klassiker, auch hier an der Uni bestimmt, dass Studenten nur einen Account haben, mit dem sie sich an allen möglichen Tools und was weiß ich, bis hin zur Essensbestellung oder so anmelden können. Wird dann in der Regel, sitzt da so ein LDAP-System dahinter. Das ist LDAP. Habt ihr Fragen zu den hierarchischen Modellen? Ja?
Na, wir sprechen ja eigentlich über Datenbanken. Das sind ja eigentlich Datenbanken, würde ich mal denken. Und dann würde mich interessieren...
Nochmal, von vorne.
Wir sprechen hier eigentlich über Datenbanken und ich dachte eigentlich nicht, dass das Datenbanken sind. Und dann würde mich mal interessieren, die eigentlichen hierarchischen Datenbanken, der eigentliche Vertreter, der Standardvertreter ist der IMS. Wie verbreitet ist denn das noch? Gibt es das heute noch in Banken, dass das irgendwo unten dann läuft oder diese eigentlichen hierarchischen Datenbanksysteme, IMS, wie verbreitet die sind?
IMS ist kein hierarchisches, es ist ein Netzwerkdatenbanksystem und natürlich ist das hierarchische Datenbanksystem auch ein Datenbanksystem, selbstverständlich.
Das ist ein Datenbanksystem.
Eine Ansammlung von Informationen, geordnet, strukturiert. Das ist ein Datenbanksystem, ganz klassisches Datenbanksystem. Das ist auch das älteste Datenbanksystem. Man weiß nicht genau, wann es erfunden wurde. Also es ist tatsächlich das älteste. Es ist schon irgendwie fast aus der Steinzeit. Ich weiß nicht, ob die Steintafeln schon ähnlich sortiert haben, aber das ist wirklich das älteste, was es gibt. Andere Fragen dazu? Hinten kommen noch Kommentare? Nicht? Gut. Dann machen wir weiter mit den Netzwerkdatenbanken. Netzwerkdatenbanken, also die kommen so aus den 60ern. Die Netzwerkdatenbanken, da kann man jetzt Vernetzungen machen. Wir haben hier zum Beispiel, na super, die Striche kann man gar nicht sehen. Extra schwarze Folien gemacht mit grauen Strichen. Also die Idee ist hier, ein Kunde kann mehrere Aufträge haben. Es kann auch zwei Kunden den gleichen Auftrag haben. Auch das ist möglich. Es kann natürlich in einem Auftrag können unterschiedlich viele Artikel sein. Also so richtig schön vernetzt hier rüber. Dass also so richtig schöne M-zu-N-Beziehungen bestehen. Also mehrere Kunden können mehrere Aufträge haben. Das ist das klassische Netzwerkmodell, die Netzwerkdatenbanken der 60er und 70er Jahre. Ja, in den 70er Jahren war das modern. In den 90ern wurden sie nach und nach von den Relationalen verdrängt. Da habe ich gleich noch eine Geschichte zu. Die Netzwerkdatenbanken sind tatsächlich die Vorläufer der heutigen Graph-Datenbanken. Wir haben ja, als das anfing mit NoSQL so 2007, haben ja ganz viele von uns gesagt, boah, jetzt kommen die da an und verkaufen Technik, angeblich neu, die existiert aber schon 40 Jahre. Also das ist auch, also wenn man in die Graph-Datenbank reinguckt, das ist tatsächlich, die sehen ganz anders aus, aber die hatten halt so im Hinterkopf erstmal die Netzwerkdatenbanken, so als Vorläufer. Ja, Netzwerkdatenbanken hatten eine eigene Beschreibungssprache, da gab es dann irgendwie Owner is oder Record is und ich kriege es nicht mehr ganz auf die Reihe. Also auch da gibt es einen Standard für mit der Beschreibungssprache der Netzwerkdatenbanken. Die sind völlig aus der Mode gekommen. Man kann bei den Netzwerkdatenbanken, und das ist das Schöne, jeden Punkt als Einstiegspunkt geben, nehmen. Ich kann hier sagen, Artikel 2, zeichne mal dazu, oh, Artikel 2 gehört zu Auftrag 1 und Auftrag N und dann auch noch zu Kunde 1 und 5. So ungefähr. Ich könnte ja auch sagen, hier, wer hat denn alles, welcher Artikel ist denn alles in meinem Auftrag 2 dran? Also ich kann hier wirklich jeden Punkt als Einstiegspunkt nehmen. Das war so der Hintergrund dabei. Netzwerkdatenbanken wurden tatsächlich häufig eingesetzt in geografischen Orte, bei geografischen Orten, wenn man die darstellen wollte. Semantic Web gab es noch. Und dann so in Firmen- und Personennetzwerken hat man auch viele Netzwerkdatenbanken gefunden. Und da finden wir auch das IDS und das IDMS von IBM noch in den Netzwerkdatenbanken. Das sind noch so das bisschen, was übergeblieben ist. Also so ganz viel existiert da heutzutage nicht mehr von, weil das von den Graph-Datenbanken, also erst wurde es in den 90ern von den relationalen und heutzutage dann von den Graph-Datenbanken abgelöst. Vorteile waren, es war ein einfaches Modell, M2N ist möglich, der Datenzugriff ist einfach. Man hat eine Datenunabhängigkeit, das war ein Fortschritt. Also ne, die Datensätze sind unabhängig voneinander und oder die Daten sind unabhängig. Ein ganz großer Nachteil war, bei zunehmender Größe war das System dann doch sehr komplex und auch der Pointerstruktur sehr komplex. Und wenn man da eine Strukturänderung durchführte, das musste man dann auch gleich die ganze Anwendung umändern. War also nicht so gut. Dann kam 1977 vier Herren. Michael Stonebreaker von University of Berkeley, Jim Melton und Don Deutsch von Oracle und Christian Kulkarni von, ich weiß nicht, später IBM. Der Jim Melton hat das mal so schön erzählt. Er meinte, sie hätten dann mit Jeans und langen mit langen Haaren und Jeans, damals noch jung, heute sind die Herren über 70, damals noch jung mit Jeans und langen Haaren gegen die Netzwerkdatenbanken rebelliert. Die saßen da dann in diesem ISO-Gremium in Schlips und Krawatte. Und die vier waren also diejenigen, die dann tatsächlich die relationalen Datenbanken eingeführt haben und sich die Konzepte für die relationalen Datenbanken ausgedacht haben. Und heutzutage die relationalen Datenbanken, der erste SQL-Standard kam 92 raus, wenn ich mich richtig erinnere. SQL hat übrigens, egal was ihr bei Wikipedia lest, keine Langform. SQL heißt SQL, das steht so im Standard. Im deutschen Wikipedia steht es auch meistens richtig drin, im Englischen wird es jede Woche geändert. Streiten die sich immer drüber. Da steht dann immer irgendwas mit Structured oder Standard Query Language. Das war eine das war eine Vorform, die bei IBM existierte. Aber SQL selber hat definitiv keine Langform, das ist wie mit der Spinne in der Yucca-Palme. Das weiß ich, weil ich selbst im Standardgremium sitze, also ich schreibe den Standard auch mit. Ja. Relationale Datenbanken. Wer kennt die relationalen Datenbanken nicht? Okay, wer kennt jemanden, der die relationalen Datenbanken nicht kennt? Okay, da gehen dann plötzlich alle Hände hoch. Ja, kennen wir alle noch irgendwie aus der Vorlesung und aus dem Unterricht. Da gibt es Entitäten, da gibt es Relationen und dann stehen die immer irgendwie in 1:1 oder N zu M oder 1:N Beziehungen zueinander. Das ist die klassische relationale Datenbank. Beschreibungssprache ist SQL. Relationale Datenbanken, jetzt muss ich selber gucken, was ich da alles zu geschrieben habe. Ich habe mich da nicht sehr lange mit aufgehalten. Die relationalen Datenbanken, ja, die Revolution Ende der 70er, Verdrängung in den 90ern, die sind für unzählige Anwendungen ideal. Eigentlich für fast alle, außer die, wo man Dokumente hat oder Graphen braucht oder hierarchisch. Aber im Großen und Ganzen, die machen wirklich das Gros aus, wo man sie einsetzen kann. SQL-basiert im Open-Source-Bereich, die drei großen Player sind PostgreSQL, MariaDB und MySQL. MariaDB ist ein Nachfolger vom UrMySQL, da MySQL von Oracle gekauft wurde. Also die werden jetzt mittlerweile parallel weiterentwickelt und mittlerweile sind sie auch nicht mehr so gleich. Also MariaDB 10.3 und MySQL 8, da merkt man schon, dass die wirklich auseinanderdriften jetzt. Ja, nicht so gut geeignet für Graphen und Dokumente. Ich sehe jetzt hier gerade keinen der anderen Entwickler da sitzen, die würden nämlich mit mir schimpfen. Weil natürlich sind die relationalen Datenbanken daran interessiert, dass sie dann auch mit Graphen und Durchsuchen von Dokumenten und Bildern umgehen können. Die haben mittlerweile auch alle eine JSON-Implementierung. Graphen sind sie noch nicht ganz so weit. Aber damit sie dann sagen, oh, wir können das auch. Also die haben dann auch schon so ein bisschen NoSQL als SQL implementiert. Damit man dann auch nur ein System braucht. Weil wenn da jetzt so komische Graphen- und Dokumentendatenbanken ankommen oder Systeme, die greifen denen ja wieder den Markt ab. Und das will man auch im Open Source nicht. Kommerziell klassisch Oracle und IBM. Überhaupt kein Global Player ist Microsoft in dem Bereich. Die sind wirklich nur so, ja, bei kleinen Firmen im Einsatz. Also die großen Datenbanksysteme sind in der Regel Unis-basiert. Was? Was? Ja, es ist tatsächlich so, die spielen nach dem ISO-Standard nicht wirklich mit. Wenn man da guckt, im ISO-Standard, da hat jedes Land eine Stimme. Wenn man sich dann mal USA anguckt, die kommen dann mit 15 Herren zu den ISO-Meetings. In Deutschland sind wir zu dritt. Da spielt dann die Uni Aachen, Oracle und ich für MySQL eine Rolle, ansonsten keiner. Aber die USA kommt dann mit 15 Leuten an. Tatsächlich geht es in den USA immer nur Oracle versus IBM. Microsoft sitzt da nur und hört zu. Microsoft sind auch die nur irgendwie unter 50% des SQL-Standards überhaupt implementiert haben. Also da merkt man tatsächlich, Oracle und IBM haben in jedem Land Leute sitzen. Also da merkt man, wer da die großen Player sind. Und an Oracle und IBM, also Informix und DB2, kommt Microsoft einfach nicht dran und auch nicht an MariaDB, MySQL. Die sind auch sehr weit verbreitet. Also das ist wirklich eher so im kleinen Bereich, wo Microsoft da noch eine Rolle spielt. Es ist auch so, wenn man so bei MariaDB, MySQL, also man hat auch sehr viel Unix-Betriebssysteme dahinter. Das hat was mit der Performance zu tun, mit dem I/O-Performance, mit dem Auslagern von RAM und I/O, mit dem Zusammenspiel. Das läuft unter Linux und unter Unix wesentlich besser. Erheblich besser, da ist ein Faktor drin, wo sich dann viele überlegen, dann doch einen Linux-Server zu nehmen. Ja, das ist das zu den Dings. Da kommt. Warte. Doch, die Kamera braucht das Mikro.
Ich finde das ein bisschen unfair dem Kott gegenüber, wenn das mit der relationalen Datenbankwelt erst Ende der 70er losgeht. Er hat ja das relationale Datenbankmodell begründet und das war Anfang der 70er Jahre. Und wenn das hier vergessen wird, das finde ich nicht so ein bisschen, weil Sie sagen, vier Leute, und da war Kott gar nicht dabei, die haben das Relationale denn vielleicht durchgesetzt, aber begründet hat es ja wer anders, ein Mathematiker. Ein britischer Mathematiker, E.F. Kott.
Nein, also im ISO-Standard oder im ANSI-Standard waren tatsächlich nur die vier drin, die vier Hersteller. Die haben sich zusammengetan. Boyce Kott kam dann auch. Boyce Kott hat aber tatsächlich das relationale Datenbanksystem gemacht. Der hat die Normalisierung dazu geschrieben.
Boyce ist ja wer anders noch. Kott ist ja der eigentliche Initiator des relationalen Datenmodells.
Also da sind meine Informationen völlig anders. Ich kenne die Story jetzt nur vom ISO-Gremium und da waren es die vier Herren. Und ganz Vorreiter Michael Stonebreaker von der University of Berkeley. Wie gesagt, ich kenne Kott tatsächlich, Boyce Kott, nur von der Normalisierung und von hinterher späteren Theorien. Doch, es gibt eine Normalisierung. Es gibt eine Normalisation. Wir machen weiter. Also relationales Datenbanksystem, ist dem irgendwem da irgendwas unklar? Nutzt irgendwer Sachen in einem anderen System, wo er ein relationales Datensystem nutzen könnte? Also es gibt heutzutage auch so, SQL ist so schwierig, was ich nicht finde, SQL hat 13 Befehle, aber dass dann andere Systeme versucht werden, auf SQL abgebildet zu werden. Ich muss mal ein Mikrofon loswerden, sonst schimpft der Kameramann. Danach haben wir jetzt die objektorientierten Datenbanken. Wer von euch kann programmieren? Okay. Wer von euch kann objektorientiert programmieren? Okay. Wer von euch kann nur C und kommt wie ich von der aus der C- und Assembler-Ecke? Gut. Ich habe das auch mal gelernt. Ich habe auch meine Diplomarbeit objektorientiert geschrieben, aber es ist nicht meine Welt. Ja, objektorientiert, man hat da irgendwelche Klassen, man hat Unterklassen, man hat abstrakte Klassen, man hat Objekte, man kann ganz viel vererben. Und daran haben sich die objektorientierten Datenbanken orientiert. Die haben gesagt, okay, wir haben ja eh schon die objektorientierte Programmierung, warum machen wir denn jetzt hier so eine relationale Geschichte? Lass uns das auch objektorientiert machen in der Datenbank. Cooler Ansatz, durchaus. Hat sich aber leider nicht durchgesetzt. Es gab sogar eigene Beschreibungssprachen dafür. ODL, OML, OQL, also Object Definition Language, Object Modification Language, Object Query Language. Ja, was die Objektorientierten nicht hatten, nur nicht konnten, waren Joins. Also Tabellen oder Sachen, nicht Tabellen, Objekte, irgendwas miteinander verbinden, so große Sachen. Komplexe Strukturen konnte man damit anlegen. Und auch komplexe Datentypen waren natürlich überhaupt kein Problem oder sind natürlich in objektorientierten Datenbanken kein Problem. Wie gesagt, es hat sich nicht so wirklich durchgesetzt. Was sich durchgesetzt hat, dann am Ende waren die objektrelationalen Datenbanken. Ach so, ich bin auch bei den objektorientierten. Die objektorientierten, Nachteil war auch, es gab also nicht so wirklich einen Schnittstellenstandard oder gibt's nicht. Das ist ein riesiges Chaos, wie das angebunden wird. Weiß einer nicht, was eine Schnittstelle ist? Weiß einer, was eine Schnittstelle ist? Okay, da gehen auch. Also eine Schnittstelle oder auch Interface, Anbindung, das sind die Anbindungen von den Programmiersprachen. Klassisch bei den relationalen ODBC, JDBC und solche Geschichten. Also dass die Programmiersprachen eine Anbindung haben zu dem Datenbanksystem. Und das gab's halt, da gab es halt A, keinen Standard für und B, auch nicht unbedingt in vielen Programmiersprachen irgendwelche Bemühungen, da Schnittstellen zu programmieren. Also einzuführen. Klassiker, die noch so ein bisschen im Einsatz sind heutzutage, sind ZeroDB, DB4O und Entropy. Entropy ist noch auf iOS sehr stark im Einsatz. Ansonsten ist das sehr zurückgegangen. Man hat auch eine stark abnehmende Performance bei zunehmenden Datenmengen. Und ja, eine geringe Verbreitung, habe ich schon gesagt. Was sich aber durchgesetzt hat, zumindest in der Theorie, sind die objektrelationalen Datenbanken. Wer nutzt sein Datenbanksystem objektrelational? Okay. Also es ist die Mischung aus relationaler und objektorientiertem Datenbanksystem. Das heißt, es sind relationale Datenbanksysteme, die dann auch irgendwie vererben können. Ist jedenfalls so das, was ich plump sagen würde. Ich kann also im relationalen Datenbanksystem dann Tabellen vererben oder auch Rollen vererben und Rechte vererben und solche Geschichten. Macht das einer? Er nickt. Es gibt einen, der das macht. Also ich sehe das in der freien Wirtschaft sehr, sehr selten, dass es gemacht wird, obwohl die Systeme das können. Was habe ich denn noch dazu? Ja. Postgres ist zum Beispiel objektrelational. Die großen, namhaften, kommerziellen sind es alle. Meines Wissens ist auch Oracle objektrelational und auch die DB2 und Informix ist relational. MySQL ist nicht objektrelational. MariaDB, deswegen steht es ja nicht drauf, sonst hätte ich es genannt. Also das ist im Grunde, dass man da die Objektrelationalität, die Objektorientiertheit in das relationale Datenbanksystem mit reingebracht hat, dass es möglich ist. Ob es einer nutzt, man muss ja nicht alle Features nutzen, die ein System hat, bleibt halt dem Anwender selbst überlassen. Es wird angeboten, dass die Systeme bieten es an, dass man es machen kann. Ja, Fragen zu diesen objektrelationalen, objektorientierten Datenbanken? Keine. Dann kommen wir zu den dokumentenorientierten Datenbanken. Wir müssen erstmal wissen, was sind denn Dokumente? Dokumente kann natürlich alles sein. Das können Bilder sein, das können Texte sein, das können was auch immer sein. Alles, was so irgendwie in einer Datei ist. Das ist erstmal so ein Dokument. Wie gesagt, das können auch lange Texte sein oder irgendwelche Märchen können auch kurze Texte sein. Es können auch Bilder sein. Die Dokumentenorientierten zeichnen sich dadurch aus, nicht, dass ich die Dokumente irgendwo ablege und speichere. Das kann ich in der relationalen Datenbank machen. Dabei geht es darum, dass ich die Dokumente durchsuchen kann. Ich kann sagen, gib mir alle Bilder, wo Susanne Holzgräfe drauf ist. Ich kann sagen, gib mir alle Bilder, die einen bestimmten Blauton haben. Ich kann sagen, gib mir alle PDFs oder gib mir allen Dokumente aus, die jetzt irgendwie der König ist rosa im Text stehen haben. Textsuche, Textverwaltung, Durchsuchen von Dokumenten, also innerhalb der Dokumente suchen. Es können ganze Bücher sein, die ich dann durchsuche. Wie gesagt, es geht nicht darum, jetzt einfach nur, oh, ich habe da jetzt ein PDF, das muss ich jetzt irgendwie ablegen, ich schmeiße das in meine Datenbank. Ich will das aber nicht den Inhalt durchsuchen, dann kann ich das auch in der relationalen abspeichern, da liegt es besser. Aber es geht hier wirklich bei der dokumentenorientierten Datenbanksystem darum, der Anwendungsbereich ist, wenn ich Dokumente durchsuchen will. Gesichtserkennung ist ein klassischer Anwendungsfall dafür. Bilderkennung. Ja, dokumentenorientiert. Das kam so ungefähr 2007 auf, damals ideal zum Durchsuchen von Dokumenten, Textsuche, Bilderkennung, da gibt's noch mehr. Da ist der Fantasie auch freier Lauf gelassen. Das Ganze ist extremst RAM-intensiv, noch RAM-intensiver als jede relationale Datenbank, weil die immer alles in den RAM laden müssen, damit sie das durchsuchen können. In der Regel findet man das gemeinsam mit horizontaler Skalierung. Das heißt, da findet man nicht nur einen Server, sondern gleich 10 in Reihe oder in Parallel. Fragt mich jetzt nicht nach den elektrischen Schaltungen, aber auf alle Fälle auf 10 verteilt. Der administrative Aufwand ist meiner Meinung nach sehr aufwendig, im Gegensatz zu den relationalen. Also ich muss da schon jede Menge administrativen Hirnschmalz reinstecken. Ich habe dann auch immer gleich viele Maschinen, die ich administrieren muss. Es gibt dokumentenbasierte Systeme. Da muss das Datenbanksystem grundsätzlich in den RAM passen. Wenn ich dann mehr habe, brauche ich eine zweite Maschine. Also da wird die Platte ist da völlig irrelevant. Und ja. Häufig findet man dokumentenbasierte basierend auf XML, JSON, BASEN und YAML. Das ist so das ganz Häufige, was man findet, zumindest bei den Textsuchen und textuellen Dokumenten. Bei Bildern findet man wahrscheinlich auch noch andere Systeme. Die klassischen dokumentenbasierten Elasticsearch. Wer setzt Elasticsearch ein? Ja, sind doch einige. Wer kennt jemanden, der Elasticsearch einsetzt? Da sind noch ein paar mehr. Okay, also Elasticsearch haben wir bei PostgreSQL auch jahrelang immer wieder empfohlen. Wenn ihr sowas machen wollt, Textsuche, vergesst es, nehmt Elasticsearch. Elasticsearch ist relativ gut, auch eins der ältesten. Auch das, was, glaube ich, meines Wissens so die wenigsten Kinderkrankheiten hat. Wikidata, kennt das jemand? Ist auch noch sehr bekannt, Wikidata. CouchDB, wer nutzt CouchDB? Sind auch einige. Gibt es Probleme mit CouchDB? Okay, es gab massige Probleme, ja. Kann ich jetzt auch nicht sagen. Habt ihr Probleme? Okay, also es gab massige Probleme bei dem einen und der andere sagte, ich muss es nicht administrieren. Es ist natürlich so. Also ich habe von CouchDB ja so an Feedback noch nicht so wahnsinnig viel Negatives gekriegt und nicht so Positives, so eher so neutral läuft. Cassandra wird bei den Großen ganz viel eingesetzt. Also die Großen sind so Google, Booking, Facebook und Co. Das ist von Adobe. Aber auch da habe ich gestern gehört, Cassandra gibt's massive Probleme mit. Wie auch immer. Also in der Regel werden das Performance- und RAM-Probleme sein. Es gibt das sehr umstrittene MongoDB, mit dem habe ich ganz viel Erfahrung gemacht, ganz viel schlechte Erfahrung, nämlich auch im RAM-System. Also es gibt mittlerweile Hoster, die verbieten MongoDB, weil das so viele Probleme macht. Also ich habe schon gesehen, dass ganze Hosts dann mit 300 VMs drauf down waren, weil MongoDB die zerschossen hat. KVM. Also MongoDB ist sehr, sehr umstritten, wird aber auch viel eingesetzt im Videobereich. Werbung, Werbefilme, Wärmefilme einspielen und so weiter, läuft häufig MongoDB hinter. Ja. MongoDB, dann haben wir die ganzen Cloud-Services von Amazon, Amazon DynamoDB und dann haben wir noch Google Firebase. Kennt einer Google Firebase? Das sind auch ein paar. Das sind so, die man da findet. Habt ihr es im Einsatz und wenn, wofür? Das hätte ich vorhin bei CouchDB auch schon fragen können. Wofür habt ihr CouchDB im Einsatz? Gute Frage, weiß ich nicht. Auch für die Dokumente. Gut. Also normale textuelle Dokumente. Ah, Konfigurationsmanagement ist auch gut. Das stimmt, dafür ist es auch gut geeignet. Das hatte ich hier jetzt nicht drauf. Ja, da war noch? Nein. Flexible Datenmodelle, ne, bringt's mit sich. Die Query-Performance ist eigentlich relativ gut. Wie gesagt, muss alles im Rahmen liegen. Dann funktioniert das auch mit dem schnellen Query. Ja, das Risiko ist die Inkonsistenz und dann eine obsolete Dokumentenstruktur. Also wenn irgendwas obsolet ist, dann ist das auch immer etwas schwierig. Gibt es Fragen zu dem Dokumentorientierten? Da hinten ist eine. Moment, ich reiche mal das Mikro durch. Und versuche jetzt mal mit meinem Mikro gleich zu antworten.
Der letzte Punkt mit dem Risiko. Ist das mehr der Erfahrungswert, den du hast, weil eigentlich sollte die Software das ja verhindern oder so geschrieben sein, dass es eben nicht auftritt, oder? Also ist es dann jetzt eher der Erfahrungswert oder liegt das an dem Konzept an sich?
Das liegt an dem Konzept an sich, die Inkonsistenz. Also wenn ich da ältere Dokumente habe, die werden nicht automatisch gelöscht, wenn ich neue reinlege und solche Geschichten. Das ist das auch mit den obsoleten Datenstrukturen. Also ich überschreibe ja die Dokumente dann nicht unbedingt, sondern da muss ich mich dann schon selber drum kümmern. Ich habe halt nicht wirklich eine Asset-Konformität, anders als bei den Relationalen. Also ne, da ist dann immer so sowas mit Isolation hat man zum Beispiel selten und konsistent ist auch manchmal fraglich. Aber der Hauptgrund ist ja auch wirklich dieses Durchsuchen und dass das schnell geht. Gibst du mir das Mikrofon wieder runter? Mhm. Wenn wir keine weiteren haben, kommen wir jetzt zu den Graphen. Ich muss sagen, das sind nach den Relationalen mein Liebling. Ich habe letzte Woche an der Uni, als ich Vorlesungen gegeben habe, meine Studierenden ein wenig forschen lassen danach. Ich dachte mir, ich muss ihnen das nicht alles erzählen. Die sollen mal ein bisschen selber forschen. Und eine Studentin brachte dann in dem Vortrag, sie sollte dann die Graphen vorstellen. Sie sagte, sie hätte sich das durchgelesen und hat dann gesagt, boah, was ist das denn für ein geiler Scheiß? Und ich fand das einfach irgendwie cool, weil das ist auch eigentlich cool, obwohl es auch für uns sehr, sehr gefährlich ist. So. Graphen, klassisch, wir haben Knoten, wir haben Kanten, wir haben gerichtete Kanten und man kann ja jetzt sagen, Laura ist Chefin von Manfred, aber Laura ist auch verheiratet mit Marina, Laura ist die Chefin von Andreas, Andreas und Manfred sind Kollegen. Man kann auch machen, wer dieses Buch gekauft hat, hat auch jenes Buch gekauft, kennen wir alle. Oder solche Geschichten, diese ganzen Persönlichkeitswolken, die wir so finden bei Facebook, Google und so weiter, Amazon, das sind Graph-Datenbanken. Und sie sind halt mega einfach, mega intuitiv, gibt's auch seit ungefähr 2007. Sie sind sowohl bi- als auch unidirektional, das haben wir hier nochmal, also bidirektional, die beiden sind Kollegen, die beiden sind verheiratet. Aber hier, sie ist zwar Chefin von ihm, aber er ist nicht Chefin von ihr. Das ist dann unidirektional. Hochperformant auf der einen Seite. Mega intuitiv, hatte ich schon gesagt. Es gibt Knoten, es gibt Kanten und es gibt Kanten mit Eigenschaften. Ja. Effiziente Speicherung. Jetzt kann die Skalierung aber ein Problem werden, weil das ist nicht so einfach mit dem Horizontal und dem Vertikal, aber es geht. Es heißt ja nicht, dass es gar nicht unmöglich ist, es heißt nur, es kann zum Problem werden. Ja, was haben wir noch zu den Graphen? Ja, die Graph-Datenbanken, die werden eingesetzt für jegliche Art von Analysen. Betrugsaufdeckung setzt es massiv ein, BKA, zum Finden irgendwelcher Inhalte, illegaler Inhalte im Internet und so weiter und so fort. Da findet man Graph-Datenbanken ohne Ende. Echtzeitempfehlungen. Echtzeitempfehlungen beinhaltet jetzt hier auch, das kennt ihr, Booking.com. Dieses Hotel schauen sich gerade noch 5 Leute an, schon mal gesehen. Oder die Sitzbuchung im Flieger oder in der Bahn, wo ich den reingucken kann, ich kriege den Zug angeboten oder das Flugzeug und dann kann ich mir aussuchen, welchen Sitz ich da suche. Ist ja auch Echtzeit freigehalten, der Sitz ist gerade frei, den kann ich buchen. Oder auch Ticketsysteme, hat man das auch häufig. Es fällt mir jetzt gerade kein Ticketverkäufer ein, wenn ich so Theater- oder Konzerttickets kaufe, habe ich das auch häufig, dass ich so die Sitze mir aussuchen kann. Das ist auch so Echtzeitempfehlung. Kaufen Sie jetzt gerade diesen Sitz. Oder ne? So und so viele Leute gucken sich das gerade an, so und so viele Zimmer sind noch frei. Das sind so die Echtzeitempfehlungen, die mir da einfielen. Ja, da war was. Achso, Eventim als Ticketsystem, stimmt, da ist es auch so. Ich weiß jetzt nicht, ob die es wirklich einsetzen, aber das schreit immer danach, dass da sowas dahinter sitzt. Bei Booking weiß ich, dass es einsetzen. Und Lufthansa auch. War es Lufthansa oder BA? Also bei den Flugdingern, bei der Bahn bin ich mir auch gar nicht so sicher. So, Identifizierung und Zugangsverwaltung hat man das auch, Identifizierung und Zugangsverwaltung hat man das auch teilweise so, wer ist welche Person, da kann man dann diese Bewegungsprofile und so weiter. Das geht auch alles über so eine Graph-Datenbank, wenn ich Personen identifizieren muss. Netzwerk und IT-Operationen, hat es dafür jemand im Einsatz? Das stand da so in irgendwo mit drin und ich dachte so, habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber wenn die das empfehlen, gibt's das vielleicht? Hat irgendwer von euch Neo4j oder sowas im Einsatz für das? Noch nicht? Dann Geldwäscheaufspürung, also dieses ganze BKA und Straftaten und weiß ich nicht, da wird's ganz, ganz viel eingesetzt. Personalisierte Werbung, bin ich vorhin schon drauf eingegangen. Das sind so die Anwendungsgebiete. Am weitesten verbreiteten ist Neo4j. Das soll auch, ist auch super. Das hat sogar einen bunten, ich nenne das ja immer bunten Client, wo man dann wirklich so die Knoten anlegen kann und die Kanten und das so per Clicky Bunti zusammenziehen kann. Also man hat nicht nur den Konsolen-Client. Es ist sehr, sehr intuitiv. Kann man also gut auch mal mit jemandem machen, der nicht so weit reindenken muss in Datenbanken. Ja, in größeren Unternehmen findet man Neo4j eigentlich immer. Ich habe meine Liste gekriegt, was Facebook einsetzt, was Google einsetzt, was Booking einsetzt. Neo4j war da immer mit drin. Und auch nicht nur an einer Stelle. Ja, eBay setzt es ein, Cisco setzt es ein, TomTom setzt es ein. Also da ist wirklich eine ganz tiefe Bandbreite da. Ja, das Zitat meiner Studentin habe ich da auch mal reingeschrieben. Ja, Erstellung umstrittener Personenprofile leicht gemacht. Ja, aber es ist einfach genial. Habt ihr Fragen zu den Graph-Datenbanken? Keine. Dann sind wir auch soweit durch. Lass dich nicht von gewinnorientierten Vertrieblern um den Finger wickeln. Prüfe und entscheide selbst, was das beste System für dich und deine Anwendung ist. Das kommt so aus der Open-Source-Welt, dieses Zitat. Und man sollte halt immer gucken, was man macht und dann gucken, was gibt es. Und brauche ich jetzt wirklich eine Graph-Datenbank oder eine dokumentenorientierte oder nehme ich doch eine relationale? Also da denke ich mal, hilft das. Ja. Irgendwelche Fragen? Da hinten ist eine. Warte, warte. Ich muss das, sonst schimpft die Kamera.
Danke. Ja, doch eine Frage jetzt zur Graph-Datenbank. Da ist jetzt nur ein Name gestanden. Bei allen anderen Datenbanken waren mehrere Vertreter. Ja. Hat jetzt Neo4j einfach so eine hohe Marktdominanz oder woran liegt es?
Ich habe generell nur Open-Source-Datenbanksysteme genannt. Also in meinen Folien stehen nur Open-Source-Datenbanksysteme drin. Ja, genau. Und ich habe halt nicht wirklich ein relevantes gefunden. Also es gibt ja auch mehr Relationale als Postgres und MySQL, aber die sind nicht so bekannt. Und deswegen habe ich halt Neo4j und andere geschrieben. Also es wird auch sehr viel eingesetzt in den Unternehmen, in den ganz großen, diese Adobe-Datenbanken, Cassandra, HBase und noch irgendwie, auch noch irgendwas mit H. Die sind dann eine Mischung aus Dokumenten und Graphen. Das ist dann wieder ganz wild. Also man merkt halt auch wirklich, dass da noch eine Entwicklung ist. Aber was so im Open Source am meisten verbreitet ist, ist tatsächlich Neo4j.
Und die Abfragesprache, wie ist die orientiert? Also gut, SQL kennt jeder, aber wie geht man dann mit dem Ding um? Also ist es dann Java-Syntax oder weil 4J, wo kommt es her?
Ja, es ist es gibt verschiedene Möglichkeiten mit der Abfragesprache. Es gibt da eine, die ist immer, oh, jetzt komme ich nicht drauf. Weiß jemand das zufällig? Wie? Ja, genau.
GraphQL,
okay. Ja, genau. Sagst du nochmal laut? Okay.
GraphQL,
ja, GraphQL okay. War es. Und es gibt noch irgendwie wie Laudax, Caudax irgendwie.
Und da gibt es verschiedene Implementierungen für die Programmiersprachen dann. Weil du hattest ja vorhin auch angesprochen, Schnittstellen. Was sind Schnittstellen bei anderen Programmiersprachen?
Genau. Schnittstellen gibt es tatsächlich. Standardisiert weiß ich jetzt nicht. Das war halt bei den Netzwerkdatenbanken.
Wie also bei den
objektorientierten, weil sich da keiner drum gekümmert hat.
Genau.
Das gibt es natürlich bei Neo4j, weil wenn die ganz großen Global Player das nutzen, dann haben die auch schon längst Schnittstellen dafür programmiert. Das muss man sich auch immer so bedenken. Und JavaScript ist natürlich immer irgendwo heutzutage das Mittel der Wahl.
Omnipräsent, ja.
Ja.
Okay, danke.
Ja, C ist out. Der Harald hat noch eine.
Ich hätte auch noch mal eine Frage zu den Graph-Datenbanken. Da stand auf deiner Folie mal drauf, dass sie erheblich performant sind und aber dass Skalierung und Größe ein Problem sein kann. Wie passt das zusammen? Oder was ist das Problem, wenn es nicht die Performance ist, oder geht die Performance dann doch in die Knie?
Also auch bei den Graph-Datenbanken ist es natürlich, je größer die werden, umso mehr schränkt die Performance rein. Auch die sind natürlich RAM-lastig. Die haben aber genau die gleiche IO-RAM-Performance wie die relationalen und die Dateisysteme. Also die hängen ein bisschen vom Betriebssystem ab. Und auch bei den relationalen ist natürlich die horizontale Skalierung immer noch ein Problem. Also da geht es hauptsächlich bei der Skalierung um horizontal. Und du hast natürlich auch bei den Graphen, wenn du da richtig fiese so Vektoren hast, die dann also so richtig fies aufsplitten, natürlich dauert das dann länger. Ne, aber im Großen und Ganzen.
Man hat ja auch mehr Inhalt und mehr Funktionalität da drin. Ich meine, wenn ich dann eins auf Milliarden.
Es ist aber in dem Moment dann noch schneller, als wenn du das in der Relationalen abbilden würdest. Also die Vergleiche sind dann auch häufig mit den Relationalen geknüpft, weil das ja die weitreichendsten sind. Weitere Fragen? Wenn nicht, sind wir durch. Dann danke ich fürs Zuhören. Und ja.